5. Mose, der erste Vers. Dies sind die Worte, die Mose zu ganz Israel geredet hat, jenseits des Jordan in der Wüste, in der Ebene Suf gegenüber, zwischen Paron, Paran und Tophel, Laban, Hazeroth und Disahab. 11 Tage sind es vom Horeb auf dem Weg zum Gebirge Seir bis Kadesh Barnea. Und es geschah im 40. Jahr, im 11. Monat, am 1. des Monats, da redete Mose zu den Söhnen Israel nach allem, was ihm der Herr für sie geboten hatte. Also im 40. Jahr nach dem Auszug. Die alte Generation ist gestorben, die konnte das Land nicht einnehmen durch Mangel an Vertrauen in Gott und durch Unglauben und durch Ungehorsam, der daraus gefolgt ist. Und der Herr hat diese neue Generation trainiert 40 Jahre lang in der Wüste und sie vorbereitet, das Land einzunehmen. In Vers 1 heißt es, dies sind die Worte, die Mose zu ganz Israel geredet hat. Das sind die letzten Worte von Mose. Am Ende des Buches wird er Mose sterben. Und wirklich die Geschichte, die sich abspielt in diesem Buch, sind ein paar Tage wahrscheinlich, nur sind eine kurze Zeit. Die letzten Worte eines Menschen sind meistens sehr wichtig. Da sagt er das, was ihm am meisten am Herzen liegt. Das sind die wesentlichen Dinge. Und diese sind die letzten Worte von Mose zu Israel. Und er wird ihnen das Gesetz auslegen. Das Gesetz, was wir im 2. Mose schon gesehen haben, das Gesetz, das Gott den Israeliten am Sinai gegeben hat, das wird er wiederholen. Aber er wird es nicht nur wiederholen, sondern er wird es auch interpretieren und auslegen. So ähnlich wie bei den Evangelien. Matthäus, Markus und Lukas berichten uns die Geschichte von Jesus. Und die sind alle etwa um die gleiche Zeit geschrieben worden. Und dann haben wir das Johannesevangelium, das ist 30 Jahre später geschrieben worden. Ungefähr. Und der Johannes hat zurückgeschaut, hat die Ereignisse mehr interpretiert. Wir sehen auch die Unterschiede im Johannesevangelium zu den anderen Evangelien. So ähnlich ist der 5. Mose. Oder das Deuteronomium, was so viel heißt, das 2. Gesetz. Mose wiederholt das Gesetz, aber er interpretiert auch. Er schaut zurück. Dieses Gesetz wird die Verfassung sein für die Theokratie in Israel, im verheißenen Land. Und das Gesetz, werden wir sehen, zusammengefasst, ist eine Liebesbeziehung zu Gott. Darum geht es. Das ist das Neue, was wir hier lernen, im 5. Mose. Uns wird auffallen die Betonung des Herzens im Gesetz. Gott gab das Gesetz aus Liebe zu den Menschen. Das war seine Motivation. Und der Mensch gehorcht dem Gesetz, weil er Gott liebt. Das ist seine Motivation. 16 Mal ist die Rede von Liebe im 5. Mose. Und 46 Mal wird die Motivation angesprochen. Ihr könnt euch alle Worte anstreichen, wo steht Herz oder Seele. Gott zeigt dem Volk wirklich, dass es auf das Innere ankommt und nicht nur auf das äußere Halten des Gesetzes. Es geht nicht um Gesetzlichkeit, um äußere Regeln einzuhalten, sondern es geht um was Inneres. Um Liebe, um Beziehung zu Gott. Unsere Haltung Gott gegenüber. Jesus hat das Gesetz so zusammengefasst. Er hat gesagt, liebe Gott und lieb deine Nächsten. Und daran hängt das ganze Gesetz und alle Propheten. Lieb Gott und lieb deinen Nächsten. Das war kein neues Konzept, sondern das kommt hier aus dem 5. Mose. Gott hat es nie gewollt, wie die Pharisäer das gemacht haben, die das Gesetz genommen haben und dann das zur Gesetzlichkeit gemacht haben. Das war nicht der Zweck des Gesetzes, das war nicht Gottes Wille. Gott wollte Liebe und dass die Israeliten das Gesetz aus dieser Liebesbeziehung zu ihm heraushalten. Aus innerem Antrieb, nicht aus äußerlicher Gesetzlichkeit. Es ist wichtig, dass wir das verstehen, den Zweck des Gesetzes. Im 1. Mose haben wir gelernt, dass ein ganz wichtiges Prinzip in unserem Leben mit Gott oder die Art, wie wir die Beziehung mit Gott realisieren können, dass das durch Glauben geschieht. 5. Mose spricht jetzt davon, wie kein Buch zuvor, von einem zweiten Prinzip, und das zweite Prinzip ist Liebe. Glauben und Liebe. Das drückt unsere Beziehung zu Gott aus. Wir halten die Gebote, weil wir Gott vertrauen und weil wir wissen, dass er es gut mit uns meint, dass er das Beste will und weil ich ihn liebe. Das ist die große Lektion, die große neue Offenbarung hier im 5. Mose, im Gegensatz zu dem Gesetz, das im 2. Mose geschrieben steht. Die neue Interpretation ist, dass Gott uns liebt und dass unsere Beziehung, das Halten des Gesetzes auch aus Liebe geschehen soll. Und ich glaube, diese Interpretation, diese neue Erkenntnis ist herausgekommen aus dem Mose seiner eigenen Beziehung mit Gott. Diese letzten 40 Jahre oder 39 Jahre genau genommen, ungefähr genau genommen, 39 Jahre. Der Mose ist persönlich mit Gott gegangen, seine persönliche Freundschaft, das heißt, er redete zu Gott wie mit seinem Freund. Die Beziehung von Angesicht zu Angesicht mit ihm, in seiner intimen Kenntnis von Gott. Und ich glaube, daraus ist aus dieser Erkenntnis gekommen, diese neue Offenbarung, wozu das Gesetz wirklich da ist und warum es wirklich geht. Um was Inneres, nicht um was Äußeres. Wir können grob sagen, dass die ersten 4 Kapiteln die Geschichte wiederholen. Gott ruft der neuen Generation noch einmal in Erinnerung das Versagen ihrer Väter, die durch Unglauben und Ungehorsam nicht in das Land konnten. Dass Abraham, dass Gott dem Abraham und seinen Nachkommen verheißen hat. Erzählt, die ersten 4 Kapitel handeln von dem Aufenthalt oder von der Wanderung in der Wüste und auch dann von der Verteilung, von der Einnahme und von der Verteilung des Ostjordanlandes. Das haben wir auch schon gesehen am Ende des letzten Buches. Und am Schluss im Kapitel 4 wird nochmal zusammengefasst die Lektion, die sie gelernt haben aus den 40 Jahren in der Wüste. Und die Lektion ist Gehorsam und Warnung vor Götzendienst. Lesen wir im 4. Kapitel im Vers 23. Wir werden das mal so locker durchlesen. Vers 23. Hütet euch, dass ihr ja nicht den Bund des Herrn eures Gottes vergesst, den er mit euch geschlossen hat und euch ein Götterbild macht in der Gestalt von irgendetwas, das der Herr dein Gott dir verboten hat. Denn der Herr dein Gott ist ein verzehrendes Feuer, ein eifersüchtiger Gott. Und dann spricht er davon in den nächsten Versen, dass wenn sie den Bund nicht halten, wenn sie nicht gehorsam sind, dass sie dann wieder vertrieben werden aus dem Land, dass sie zerstreut werden in alle Nationen. Das ist der Unterschied zu diesem Sinai-Bund, dem Bund mit Mose, den Gott geschlossen hat. Der war bedingt. Am Ende werden wir sehen, Segen und Fluch. Wenn sie die Gebote halten, wenn sie den Bund treu sind, werden sie gesegnet, aber wenn nicht, dann kommt der Fluch, dann werden sie zerstreut in alle Nationen. Der Bund mit Abraham war bedingungslos, wo Gott gesagt hat, deine Nachkommen werde ich das Land geben. Und das ist schön, das ist die Treue Gottes. Gott ist treu, selbst wenn wir untreu sind. Und er führt trotzdem seinen Plan aus. In Vers 29 sehen wir das. Ihr werdet verstreut werden in alle Nationen. Und dann, also wenn ihr diesen Bund mit Mose, diesen Sinai-Bund nicht einhaltet, das Gesetz, werdet ihr zerstreut werden. Aber dann gleich nachher erwähnt er seinen Bund mit Abraham. Dann werdet ihr von dort aus den Herrn, deinen Gott, suchen. Und du wirst ihn finden, wenn du mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele nach ihm fragen wirst. Gott ist ein Gott, der sich finden lässt, wenn wir ihn suchen. Wenn du in Not bist und wenn alle diese Dinge dich getroffen haben am Ende der Tage, wirst du zum Herrn, deinem Gott, umkehren und auf seine Stimme hören. Denn ein barmherziger Gott ist der Herr, dein Gott. Er wird dich nicht aufgeben und dich nicht vernichten und wird den Bund deiner Väter nicht vergessen, den er ihnen geschworen hat. Denn frage doch nach den früheren Tagen, die vor dir gewesen sind, von den Tagen an, als Gott den Menschen auf der Erde geschaffen hat und von einem Ende des Himmels bis zum anderen Ende des Himmels, ob je eine solche Sache geschehen oder ob dergleichen gehört worden ist. Hat je ein Volk die Stimme Gottes mitten aus dem Feuer reden hören, wie du sie gehört hast und ist am Leben geblieben? Oder hat je ein Gott versucht hinzugehen, um sich eine Nation mitten aus einer anderen Nation zu holen, durch Prüfungen, durch Zeichen und durch Wunder und durch Krieg und mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm und durch große Schreckenstaten nach allem, was der Herr, euer Gott, in Ägypten vor deinen Augen für euch getan hat? Du hast es zu sehen bekommen, damit du erkennst, dass der Herr der alleinige Gott ist. Außer ihm gibt es sonst keinen. Vom Himmel her hat er dich seine Stimme hören lassen, um dich zu unterweisen. Und auf der Erde hat er dich sein großes Feuer sehen lassen. Und mitten aus dem Feuer hast du seine Worte gehört. Und weil er deine Väter geliebt und ihre Nachkommen nach ihnen erwählt hat, hat er dich mit seinem Angesicht, mit seiner großen Kraft aus Ägypten herausgeführt, um Nationen vor dir zu vertreiben, größer und stärker als du, um dich herzubringen und dir ihr Land als Erbteil zu geben, so wie es heute ist. In Vers 37 hier sagt der Herr seinem Volk zum ersten Mal, dass er es liebt. Sein ganzes Handeln mit seinem Volk zeigt, dass er sein Volk liebt. Aber es ist die erste Stelle in der Bibel, wo er ganz konkret sagt, dass er sie liebt, weil er deine Väter geliebt hat. So erkenne denn heute und nimm dir zu Herzen, dass der Herr der alleinige Gott ist im Himmel oben und auf der Erde unten. Keiner sonst. Und halte seine Ordnungen und seine Gebote, die ich dir heute gebiete, damit es dir und deinen Kindern nach dir gut geht und damit du deine Tage verlängerst in dem Land, dass der Herr, dein Gott, dir für immer gibt. Die Motivation, das Gesetz zu halten, ist die Liebe zu Gott. Und er gibt uns hier drei Gründe, warum wir in Liebe gehorsam sein sollen. Liebe drückt sich in Gehorsam aus. Jesus hat gesagt, wer mein Jünger sein will, verleugne sich selbst und folge mir nach. Gehorsam ist praktisch. Wir können nicht abstrakt gehorsam sein oder wir können Gott nicht abstrakt lieben. Gott hat uns nicht abstrakt geliebt, theoretisch. Das heißt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen eingeborenen Sohn gegeben hat. Das war praktisch. Und auch unsere Liebe ist praktisch, drückt sich praktisch in Gehorsam aus. Unsere Liebe für Gott ist eine Hingabeliebe. Wir ordnen uns ihm unter. Johannes 14 hat Jesus gesagt, wer meine Gebote hält, der ist es, der mich liebt. Und wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Also beides. Gehorsam ist ein Ausdruck für meine Liebe und gleichzeitig ist Liebe zu Gott die Motivation für meinen Gehorsam. Und ich bin froh, im Johannes, im Kapitel 14, dass das alles eingebettet ist in dieser Lehre über den Heiligen Geist. Weil wir können nicht aus eigener Kraft Gott lieben und gehorsam sein. Wir haben einen Beistand. Wir müssen uns nur darauf konzentrieren, dass wir Gott lieben. Auf die Liebesbeziehung mit ihm. Und gewillt sein, ihn zu lieben. Gott sagt, wir sollen ihn mit ganzer Willenskraft lieben. Das heißt, wir müssen einfach gewillt sein, ihm zu gehorchen. Und dann gibt uns der Heilige Geist die Kraft, das wirklich praktisch zu tun und durchzuziehen. Und er rüstet uns zu. Und ich mag das. Er weiß, dass wir schwache Gefäße sind. Und er will nicht, dass wir auf eigene Kraft vertrauen. Dass wir es aus eigener Kraft auch nicht schaffen. Und so hilft Gott uns wirklich, ihn zu lieben. Ich mag das. Gott hilft uns, ihn zu lieben. Wir sehen hier drei Gründe, warum das Volk ihn lieben soll und warum das Volk ihm gehorsam sein soll. Das erste ist, was er für sie getan hat. Wir haben gelesen, er hat sie befreit aus der Sklaverei in Ägypten und sie in das verheißene Land geführt. Der Herr führt sie aus dem Land Ägypten hinaus, um sie in das verheißene Land hineinzubringen. Vers 38. Er bringt dich heraus aus Ägypten mit großer Kraft, um Nationen zu vertreiben von dir und um dich herzubringen und dir das Land als Erbteil zu geben. Also Gott führt sie nicht einfach raus und dann ist Schluss, dann bleiben sie in der Wüste. Sondern Gott führt sie raus aus Ägypten, um sie in das verheißene Land hineinzubringen. Das Rausbringen zeigt uns die Macht Gottes. Das Reinbringen ins verheißene Land zeigt uns die Gnade Gottes. Weil das Volk hat es sicher nicht verdient. Es war eine Geschichte von Rebellion, die letzten 40 Jahre, die wir gelesen haben. Gott ist treu, auch wenn wir untreu sind. Eine große Lektion, besonders in diesen letzten beiden Büchern. Und der Grund dafür, dass er sie ins verheißene Land gebracht hat, war einfach seine Liebe für sie. Weil er deine Väter geliebt hat, heißt es hier in Vers 37. Seine Liebe und seine Treue zu dem Bund und zu den Verheißungen, die er uns gegeben hat. Für uns ist es genauso. Gott hat uns befreit aus der Sklaverei der Sünde und aus der Gebundenheit in Sünde und letztendlich Gebundenheit durch Satan. Befreit aus der Welt. Ägypten ist immer ein Bild für die Welt in der Bibel. Der Herr hat uns erlöst. Jesus hat für uns bezahlt. Für meine Sünden. Für meine konkreten Sünden. Für jede einzelne hat Jesus bezahlt. Und ich kann Vergebung haben von Gott. Ich kann frei sein. Ich kann erlöst sein. Er hat auch die Macht der Sünde gebrochen über unser Leben. Wir müssen nicht mehr versklavt sein. Und er hat uns ein wunderbares Erbteil gegeben in Jesus. Ihr könnt zu Hause den Epheserbrief, das erste Kapitel lesen, wo es heißt, er hat uns mit allen geistlichen Segnungen gesegnet in Christus Jesus. Wir haben ein Erbteil in Jesus. Das verheißene Land steht für unser siegreiches Leben in Jesus. Für die Segnungen in ihm. Das ist der erste Grund, warum wir Gott lieben. Das, was er für uns getan hat. Wenn ich aufschaue aufs Kreuz und wirklich nachdenke drüber, was er wirklich für mich getan hat, dass er für mich persönlich gestorben ist und mich persönlich erlöst hat und mich persönlich geliebt hat bis in den Tod, dann kann ich nicht anders als auch ihn lieben. Erster Johannesbrief hat uns gesagt, wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Wir reagieren darauf. Liebe kann nicht befohlen werden. Liebe ist eine Entscheidung. Aber wir können auf der anderen Seite Liebe ablehnen. Wir können unser Herz verhärten und wir können ihn nicht lieben, obwohl er uns liebt. Aber wir reagieren auf seine Liebe, weil er uns zuerst geliebt hat. Das Zweite, warum sie ihn lieben sollen und gehorsam sein sollen, ist einfach, wer Gott ist. Vers 31 zum Beispiel, ein barmherziger Gott ist der Herr, dein Gott. Vers 35, du hast zu sehen bekommen, damit du erkennst, dass der Herr der alleinige Gott ist. Außer ihm gibt es gar keinen. Er ist der einzig wahre Gott, der wirklich existiert. Und ich mag es, dass er sich uns offenbart als ein barmherziger Gott. Also ein Gott der Liebe, ein Gott, der gnädig ist, der gerecht ist, der rein ist, der allmächtig ist, der kreativ ist und schön und liebevoll und zärtlich. Wir haben einen wunderbaren Gott. Und wenn wir darüber nachdenken, wie er ist, wenn wir uns mal Zeit nehmen und wirklich meditieren, dann können wir auch nicht anders als ihn lieben. Er ist die liebenswerteste Person im ganzen Universum. Wegen dem, was Gott für sie getan hat, wegen dem, wer Gott ist. Und letztlich, weil seine Gebote so gut sind, weil seine Gebote so perfekt sind. Vers 40. Und halte seine Ordnungen und seine Gebote, die ich dir heute gebiete, damit es dir und deinen Kindern nach dir gut geht. Gott liebt dich und Gott will das Beste für dich. Und das, was sein Wort sagt, ist das Beste. Auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick manchmal nicht so ausschaut. Wir alle wissen, dass Sünde verletzt und dass Sünde zerstört. Ja, manchmal sehen wir erstmal die schöne Seite. Zu Beginn ist Sünde vielleicht schön oder hat scheinbare Vorteile, hat seine Reize. Aber das Ende ist immer Zerstörung und Leid und Sklaverei und Gebundenheit. Und Gott sieht das Ende. Gott kennt den Anfang und Gott kennt das Ende. Und wir müssen bekennen aus unserer eigenen Erfahrung, Gott, deine Wege sind so viel besser als meine Wege. Gott, das, was du uns sagst, ist gut. Und so geh auf seinen Wegen und du wirst gesegnet werden. Wenn wir darüber nachdenken, über seine Gebote, über das, was er uns sagt, dann müssen wir mit dankbarem und frohem Herzen sagen, ja, danke. Wir können deine Gebote mit Dankbarkeit und mit Freude halten, weil sie gut sind. Und weil sie keine Last sind. Gott liebt dich und das, was er sagt, ist gut. Und dann können wir einfach zu ihm kommen und sagen, hey, ich liebe dich und deine Gebote sind so gut. Es ist meine Motivation. So hat Gott es von Anfang an geplant. Das war von Anfang an seine Absicht. Und es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, wenn wir über das Gesetz reden, was Gottes Absicht dafür war. In den Kapiteln 5 bis 26 wiederholt Mose jetzt das Gesetz mit einer neuen Betonung, mit dieser neuen Offenbarung, dass die innere Motivation für das Halten des Gesetzes ist, Liebe zu Gott. Dass es nicht um äußerliche Gesetzlichkeit geht, sondern um Liebe zu Gott. Wir sehen das schön in Kapitel 6, im Vers 4. Die bekannte Stelle, die auch Jesus zitiert hat. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Das ist ein interessanter Satz. Offenbart uns auch etwas über Gott. Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Die alte Elberfelder Übersetzung hat es wörtlicher übersetzt. Die hat gesagt, Jahwe, unser Gott, ist ein einziger Gott. Oder ist ein Gott im Hebräischen. Das Wort einzig ist eigentlich ein Zahlenwort, kann auch übersetzt werden mit ein Gott. Also Jahwe, unser Gott, ist ein einziger oder ist ein Gott. Es gibt nur einen wahren Gott. Ah, Moment, das ist mit der Dreieinigkeit. Ich habe gedacht, wir glauben an einen Gott, der sich in drei unterscheidbaren Personen offenbart. Ich versuche nicht, das intellektuell zu verstehen. Ich glaube nicht, dass es möglich ist. Aber die Schrift sagt uns das. Und wir sehen das auch hier, in dieser Aussage. Wenn wir das Hebräische anschauen. Also Jahwe ist unser Gott. Jahwe ist unser einziger Gott. In der Elberfelder Übersetzung, Jahwe, unser Gott, ist ein einziger oder ist ein Gott. Dieses Wort für der Herr oder Jahwe ist unser Gott, das Wort für Gott hier, ist das Wort, das von Elohim kommt. Wir haben in Genesis schon drüber gesprochen. Das ist das Wort Elohenu, also unser Gott von Elohim. Und Elohim ist eine Pluralbezeichnung. Eigentlich heißt dieser Satz wörtlich, höre Israel, Jahwe, unsere Götter, ist ein einziger oder ein Jahwe. Der Herr unserer Götter ist ein Herr. Ich finde es auch interessant, dass in diesen Versen 4 und 5, in dieser Aussage, der Gottesname Jahwe, der mit uns hergeschrieben ist, in Großbuchstaben dreimal vorkommt. glaube nicht an Zufälle. Gott ist ein Gott, aber er ist ein dreieiniger Gott, der sich in drei unterscheidbaren Personen offenbart. Also höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Im Herzen betont wieder das Innere. Aber Kern des Gesetzes ist Liebe. Es fasst die ersten vier Gebote zusammen im Gesetz Gottes. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Und wenn das der Kern ist, unserer Beziehung mit Gott, dann ist es das wert, wenn wir uns das ein bisschen genauer betrachten. Zuerst sagt der Herr hier, du sollst deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Mit meinem ganzen Leben. Gott will nicht, dass mein Leben geteilt ist oder dass mein Herz geteilt ist. Er will unsere vollkommene Hingabe, unsere ganze Zuneigung, unsere ganze Aufmerksamkeit, unsere ganze Anbetung allein. Und er sagt, wir sollen Gott lieben mit unserem ganzen Herzen. Was ist das Herz? Das Herz ist unser Innerstes. Das, was mein Selbst ausmacht. Der Herr sagt, ich soll ihn mit dem, was mich ausmacht, mit allem soll ich ihn lieben. Das heißt, ich soll zulassen, dass seine Gegenwart in meinem Herzen, in meinem Leben die Motivation ist für alles, was ich tue und für alle meine Entscheidungen. Dass wir der Liebe Christi erlauben, uns zu drängen, wie der Paulus gesagt hat, die Liebe Christi drängt mich. Und nicht meine Selbstsucht. Gott mit ganzem Herzen lieben heißt, dass er auf dem Thron sitzt in meinem Leben und kein anderer Götze. Sagt aber auch mit ganzem Herzen und mit deiner ganzen Seele lieben. Seele drückt unsere praktische Erfahrung aus. Es ist der Teil von uns, den ich erfahre. Meine Gefühle, meine Gedanken auch. Das, was ich an mir selbst beobachten kann. Wer sich für Philosophie interessiert, der phänomenologische Philosoph George Herbert Mead hat dieses Konzept aufgestellt. Ich habe das in Soziologie gelernt, da lernt man sowas. Ist ganz interessant, er hat das Konzept aufgestellt vom Bewusstsein des Menschen. Und er hat gesagt, es gibt einen Teil, das hat er I genannt, und einen anderen Teil, das hat er Me genannt. Das I ist das Subjekt und das Me, das bin ich als Objekt. Das heißt, er hat die Beobachtung gemacht, ich kann mich selbst beobachten. Ich kann selbst über meine Gefühle nachsinnen, über meine Gedanken, über meine vergangenen Erfahrungen, über mich selbst. Ich kann mich selbst betrachten. Dieses Objekt, das wäre das Me, und der, der sich selbst betrachtet, wäre das I. Und das Subjekt, das I, wäre eigentlich mehr das Herz, was wir hier mit Herz bezeichnen. Das Innerste. Und die Seele wäre dann mehr dieser Me-Aspekt, dieses Objekt. Ich kann mich selbst beobachten. Meine Seele wären meine Gedanken, meine Emotionen, meine Wünsche, meine Erinnerung. Meine Erfahrung. Ich kann ihn erfahren und sein Leben in mir und sein Leben durch mich. Wie der Paulus gesagt hat, das Leben ist für mich Christus. Das wäre Gott lieben mit ganzer Seele. Mein Leben ist für mich Christus. Meine Gedanken, meine Emotionen, meine Wünsche, die Sicht meines Lebens wird von Gott bestimmt. Und ich bin auf ihn ausgerichtet und vollkommen von ihm eingenommen. Im Allgemeinen bestimmen unsere Gedanken unsere Emotionen. Das, was wir denken, löst viel von unseren Gefühlen aus. Deswegen redet Gott übrigens sehr viel über unsere Gedanken und sehr wenig über unsere Gefühle in der Bibel. Er sagt, nehmt eure Gedanken gefangen, nicht eure Gefühle. Und unsere Gefühle, die beeinflussen dann wieder, was wir uns wünschen. Und letztendlich das, was wir denken, wirkt sich aus in unseren Taten, in unserem konkreten, in unserem praktischen. Meine Gedanken kontrollieren, wenn es so ist. Wie die Bibel sagt. Die Gedanken gefangen nehmen, meine Gedanken, mein Gedankenleben auf ihn ausrichten. Wenn ihr das Way of Agape Buch gelesen habt, dann hat die Nancy Missler das sehr gut beobachtet, dass wir bei jeder Tat, also bei jedem Handeln, 4 Wahlmöglichkeiten haben, um Sünde zu vermeiden. Und ich finde, das trifft ganz gut zu. Wir können entweder wählen, die negativen oder die gottlosen Gedanken gleich abzufangen, ganz am Anfang, bevor die noch irgendwelche Emotionen aufwühlen in mir. Das ist der beste Weg. Deswegen sagt die Bibel, kontrolliert eure Gedanken. Nehmt eure Gedanken gefangen, die gegen Gott sind. Oder das zweite wäre dann, das wäre das zweitbeste, dass wir die Emotionen abfangen, bevor sie zu wünschen werden. Und dann das Letztendliche werden, okay, ich kann meine negativen oder meine ich-bezogenen, selbstsüchtigen Wünsche abfangen, dass die nicht letztlich zu Taten werden, dass ich das nicht auslebe. Und das Schlechteste ist dann, okay, ich bin schon dabei, aber ich sage danach halt, damit muss ich aufhören. Ich fange meine Taten ab. Ich stoppe die. Sei Gott mit meiner ganzen Seele lieben. Ist praktisch in meinem Leben. Mein Leben von ihm kontrollieren lassen. Vor allem meine Gedanken auch. Ihm unterordnen und Gedanken, die gegen sie in ihm gefangen nehmen. Sollst den Herrn deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Oder wörtlich Willenskraft. Das sagt uns schon sehr viel. Das perfekte Beispiel war Jesus im Garten Gethsemane. Und er sagt, Vater, wenn es irgendwie möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Unser Wille, unsere täglichen Entscheidungen. Gott mit ganzer Willenskraft lieben, heißt, dass mir der Wille Gottes wichtiger ist als meine Wünsche oder meine Pläne oder meine Gefühle oder dass es mir gut geht. Letztendlich, Gottes Wille ist mir wichtiger als meine Person. Wie Jesus gesagt hat, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Es ist das mich selbst verleugnen oder mich selbst töten wirklich. Was Jesus gesagt hat, nimm dein Kreuz auf dich, heißt so viel wie kill dich. Es sind unsere Glaubensentscheidungen. Nicht das, was ich will, sondern das, was du willst, Gott. Und wenn da irgendwas in mir ist, wenn ich irgendwas will, was gegen deinen Willen, gegen deinen Charakter ist, gegen deine Pläne, dann entscheide ich mich für das, was du willst, Gott. Nicht mein Wille, sondern dein Wille. Und das sind Glaubensentscheidungen. Weil das ist gegen das, was wir uns natürlich wünschen. Gegen das, was wir von Natur aus fühlen. Gegen unsere natürlichen Gefühle und Gedanken. Und deswegen ist es Glaube. Glaubensentscheidungen. Und das ist nur möglich in der Kraft des Heiligen Geistes. Ich glaube wirklich, dass nur Christen gegen ihre Gefühle, gegen sich selbst leben können, letztendlich. Die Menschen in der Welt kennen das nicht. Was immer sie wünschen oder was immer sie wollen oder wie immer sie sich fühlen, das tun sie. Und zerstören sich dabei selbst. Und Gott sei Dank legt Gott uns auch oft seine Wünsche auf unser Herz. Sonst wäre das Leben ein großer Krampf, glaube ich. Gut, im Kapitel 10, in den Versen 12 bis 17, betont Gott das nochmal so schön, diese Liebesbeziehung. Sagt, und nun Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir, als nur den Herrn, deinen Gott, zu fürchten, auf allen seinen Wegen zu gehen und ihn zu lieben und dem Herrn, deinen Gott, zu dienen mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, indem du die Gebote des Herrn und seine Ordnungen, die ich dir heute gebe, hältst, dir zum Guten Wir sehen wieder, Gott lieben heißt seine Gebote halten. Siehe, dem Herrn, deinem Gott, gehören die Himmel und die Himmel der Himmel, die Erde und alles, was in ihr ist. Doch nur deinen Vätern hat der Herr sich zugeneigt, sie zu lieben. Gott sagt seinen Vätern, sagt dem Volk wieder, dass er sie liebt. Und er hat ihre Nachkommen nach ihnen, nämlich euch, aus allen Völkern erwählt, so wie es heute ist. So beschneidet denn die Vorhaut eures Herzens und verhärtet eure Nacken nicht mehr. Denn der Herr, euer Gott, ist der Gott der Götter und der Herr der Herren. Der große, mächtige und furchtbare Gott, der niemanden bevorzugt und kein Bestechungsgeschenk annimmt. Beziehung zu Gott ist einfach. Liebe. Er sagt, was fordert der Herr, dein Gott, von dir? Als nur das eine, dem Herrn, deinen Gott, zu lieben. Und ihm zu dienen, von ganzem Herzen, ganzer Seele und mit ganzer Kraft. In den nächsten Kapiteln sehen wir dann diese ganzen Gesetze aufgelistet. Und wir werden die nicht im Einzelnen durchgehen, weil wir sonst noch morgen da sitzen. Es gibt drei Arten, oder ich habe vier Kategorien gefunden, wie man das Gesetz einteilen kann. Da geht es jetzt mehr um das Zivilrecht für das Volk Israel. Liebe Gott und lass dich nicht davon abbringen. Mach keinen Götzendienst. Das ist das moralische Gesetz. Das ist das Wichtigste, was wir bis jetzt betrachtet haben. Aber es gibt jetzt auch diese ganzen vielen kleinen zivilrechtlichen Regeln für Israel. Und die kann man grob, vielleicht gibt es noch mehr, aber ich habe so vier Kategorien gefunden, in die man die einteilen kann. Das erste wäre einfach medizinische Gründe. Und es ist erstaunlich, die Dinge, die Gott für rein und unrein erklärt, die ganzen Waschungen und so weiter, die Leute damals hatten nicht das Wissen über Bakterien und über die ganzen Dinge. Aber Gott hat es gehabt und er wollte sein Volk beschützen und deswegen gibt er ihnen einfach so medizinische, hygienische Vorschriften. Kapitel 14 zum Beispiel. Die ganzen reinen und unreinen Tiere, die sie essen dürfen oder nicht essen dürfen. Dann sehen wir im Kapitel 14 auch eine zweite Kategorie und das wären heidnische Praktiken, vor denen sie sich einfach hüten sollen, die sie nicht tun sollen. Kapitel 14, Vers 21, der zweite Teil, oder so etwas. Wo es heißt, du sollst dein Böckchen nicht in der Milch seiner Mutter kochen. Das war ein Fruchtbarkeitsritus der Kanaaniter. Und der Herr sagt, betreibt keine Götzendienst, betreibt keine heidnischen Praktiken. Eine weitere Kategorie des Gesetzes ist, liebe deine Nächsten. Beispiel wäre Kapitel 22, Vers 8. Wenn du ein neues Haus baust, dann sollst du ein Geländer um dein Dach machen, damit du nicht Blutschuld auf dein Haus bringst, wenn irgendjemand von ihm herabfällt. Verschiedene ganz spezifische Vorschriften, wie wir den Nächsten lieben können. Gleich nachher ist dann der Schutz der Frau vor Verleumdung und vor Vergewaltigung. Das Volk soll den Nächsten lieben. Und die letzte Kategorie könnte man sagen, haltet das heilig, haltet heilige Dinge heilig. Kurz gesagt. Zum Beispiel Kapitel 12, Vers 15. Wo es über die ganzen Opfer geht. Bring ja keine Brandopfer da an jeder Stätte, wie du siehst, sondern der Stätte, die der Herr gegeben hat, die der Herr erwählt hat, sollst du deine Brandopfer opfern. Doch magst du ganz nach Herzenslust schlachten und Fleisch essen in all deinen Toren, nach dem Segen des Herrn, deines Gottes, den er dir gegeben hat. Der Unreine und der Reine möge es essen, wie man die Gazelle und wie man den Hirsch isst. Vers 16, nur das Blut dürft ihr nicht essen, auf die Erde sollt ihr es gießen wie Wasser. Das Blut, im Blut ist das Leben. Das Blut war heilig. Das Blut war abgesondert, reserviert für Gott. Und wir sehen da ein paar solche Regeln. Es darum geht, halte heilige Dinge heilig. die Gott gehören. Wir werden diese Gesetze jetzt nicht im Einzelnen durchgehen. Gehen gleich weiter zum Kapitel 28. Kapitel 27 und 28, 27 bis 30. Sehen wir die Flüche. Segen, wenn sie den Bund halten im Land, wenn sie die Gebote halten, und der Fluch kommt, wenn sie die Gebote nicht halten. Und die Geschichte hat es belegt. Wirklich da in diesen Kapiteln, Kapitel 28 bis 30, wird wirklich die Geschichte des Volkes Israel vorhergesagt, weil sie den Bund nicht gehalten haben. Und die ganzen Konsequenzen, die dort beschrieben werden, sind ziemlich wörtlich so eingetroffen, wie Gott es gesagt hat. Kapitel 27, das können wir gleich ein bisschen lesen. Und Mose und die Ältesten von Israel befahlen dem Volk: Bewahrt das ganze Gebot, das ich euch heute befehle. Und es soll geschehen an dem Tag, an dem ihr über den Jordan in das Land hinüberzieht, das der Herr dein Gott dir gibt, sollst du dir große Steine ausrichten und sie mit Kalk bestreichen, also weiß bemalte Steine. Und du sollst alle Worte dieses Gesetzes auf sie schreiben, wenn du hinübergezogen bist, damit du in das Land kommst, das der Herr dein Gott dir gibt, ein Land, das von Milch und Honig überfließt, wie der Herr, der Gott deiner Väter zu dir geredet hat. Und es soll geschehen, wenn ihr über den Jordan gezogen seid, sollt ihr diese Steine, über die ich euch heute Befehl gebe, auf den Berg Ebal aufrichten, und du sollst sie mit Kalk bestreichen. Und dort sollst du dem Herrn, deinem Gott, einen Altar bauen, einen Altar aus Steinen. Du sollst kein Eisen über ihn schwingen, aus unbehauenen Steinen sollst du den Altar des Herrn, deines Gottes, bauen. Und du sollst dem Herrn, deinem Gott, Brandopfer darauf opfern, und du sollst Heilsopfer opfern und dort essen und dich vor dem Herrn, deinem Gott, freuen. Und auf die Steine sollst du alle Worte dieses Gesetzes deutlich und sorgfältig schreiben. Vers 9. Und Mose und die Priester, die Leviten, redeten zu ganz Israel und sagten: Seid still und höre, Israel. Am heutigen Tag bist du dem Herrn, deinem Gott, zum Volk geworden. So gehorche der Stimme des Herrn, deines Gottes, und tue seine Gebote und seine Ordnungen, die ich dir heute befehle. Und Mose befahl dem Volk an jenem Tag und sagte: Wenn ihr über den Jordan gezogen seid, sollen diese auf dem Berg Arizim stehen, um das Volk zu segnen. Simeon und Levi und Juda und Issachar und Josef und Benjamin. Und diese sollen auf dem Berg Ebal stehen zum Verfluchen. Ruben, Gad und Aser und Zebulun, Dan und Naphtali. Und die Leviten sollen anfangen und zu allen Männern von Israel mit erhobener Stimme sprechen: Verflucht sei der Mann, der ein Götterbild oder ein gegossenes Bild macht, ein Gräuel für den Herrn, ein Werk von Künstlerhänden, und es im Verborgenen aufstellt. Und das ganze Volk antwortete und sage: Amen. Und so weiter und so fort. Verschiedene Punkte. Bis im Vers 26. Verflucht sei, wer die Worte dieses Gesetzes nicht aufrechterhält, sie zu tun. Und das ganze Volk sagte: Amen. Zwei Berge, die sich gegenüber sind. Und dazwischen ist Tal. Und ein paar Stämme stehen auf dem Berg Ebal und verkünden diesen Fluch. Die Leviten lesen es vor und das ganze Volk sagt: Amen. So soll es sein. Verflucht sei, wer das Gesetz nicht hält. Die neue Generation geht diesen Bund mit Gott ein. Müsst ihr euch das vorstellen? Das ganze Volk versammelt, da liest vor: Verflucht sei, und das ganze Volk: Amen. So soll es sein. Segen, wenn sie den Bund halten, Fluch, wenn sie ihn nicht halten. Das Gesetz in sich ist heilig und gut, aber es bringt einen Fluch. Es bringt Verdammung und Tod. Es ist interessant, dass der Fluch hier berichtet wird, aber nichts vom Segen gesagt wird. Hälfte der Stämme stehen auf dem Berg Garizim zum Segnen, aber es wird uns eigentlich nichts gesagt über einen Segen, den sie sprechen sollen. Ich glaube, das ist ein Bild dafür, dass das Gesetz keinen Segen bringt, sondern nur Fluch. Galater 3,10: Denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben: Verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Wo waren die Steine mit dem Gesetz drauf? Die waren auf dem Berg Ebal, auf dem Berg des Fluches. Auf dem Berg Garizim, dem Berg des Segens, war kein Gesetz drauf. Aber das Schöne, die gute Nachricht ist, auf dem Berg Ebal, auf dem Berg des Fluches, standen nicht nur die Steine mit dem Gesetz, sondern da stand auch ein Altar. Wovon spricht immer ein Altar? Spricht von Opfer. Letztendlich ein Bild für Golgatha, für das Werk Jesu, für unserem Kreuz. Galater 3,13. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme. Zweck des Gesetzes war nicht, uns zu erlösen. Dafür hatten die im Alten Testament schon die Opfer, die ihre Sünden bedeckt haben. Es war nie die Absicht Gottes, dass das Gesetz Erlösung oder Vergebung der Sünden oder Befreiung von Sünden bringen sollte. Zweck des Gesetzes ist, sagt uns der Paulus, dass es ein Schulmeister ist, das uns zu Jesus bringen soll. Im Galaterbrief schreibt er das. Wir sollen so frustriert sein, dass wir das Gesetz enthalten können, dass wir anfangen zu Jesus zu laufen, dass wir erkennen, ich brauche Gnade. Im Römerbrief im 3. Kapitel im Vers 20 drückt der Paulus es so aus. Sagt, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Das ist der Zweck vom Gesetz, dass wir erkennen, dass wir Sünder sind. Und ich sollte wahrscheinlich genauer sagen, es ist ein Zweck vom Gesetz. Das Gesetz ist auch ein Maßstab. Wir haben darüber gesprochen, als wir im 2. Mose über das Gesetz geredet haben. Jesus hat für uns getan, was das Gesetz nicht tun konnte. Wie schon gesagt, das Gesetz konnte die Israeliten auch nicht ins verheißene Land bringen. Mose ist bildlich, steht für das Gesetz, war der Geber des Gesetzes. Und Mose ist gestorben. Mose konnte das Volk nicht in das verheißene Land hineinbringen. In diesen nächsten Kapiteln lesen wir die Konsequenzen von Ungehorsam, wirklich die Geschichte Israels. Kapitel 30, Vers 19 noch einmal. Ich rufe heute den Himmel und die Erde als Zeugen gegen dich auf. Das Leben und den Tod habe ich euch vorgelegt, den Segen und den Fluch. So wähle das Leben, damit du lebst, du und deine Nachkommen, indem du den Herrn, deinen Gott, liebst und seiner Stimme gehorchst und ihm anhängst. Denn das ist dein Leben und die Dauer deiner Tage, dass du in dem Land wohnst, das der Herr deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat, ihnen zu geben. Sie sehen wieder den Bund mit Sinai. Da haben sie versagt, der war bedingt, an Bedingungen geknüpft. Aber dann sehen wir gleich auch den Bund Abrahams. Gott hat Abraham geschworen, sein Nachkommen das Land zu geben. Und dieser Bund ist bedingungslos. Und Gott hält den Bund. Und Israel ist zurück in dem Land. Und es wird eine Zeit kommen, wo Jesus als ihr Messias herrschen wird. In Jerusalem. Vers 31, dann stirbt Mose. Und Mose ging hin und redete diese Worte zu ganz Israel und er sprach zu ihnen, 120 Jahre bin ich heute alt. Ich kann nicht mehr aus- und eingehen und der Herr hat zu mir gesagt, du sollst nicht über diesen Jordan gehen. Mose konnte sie nicht ins verheißene Land bringen. Der Herr, dein Gott, er zieht vor dir hinüber. Er selbst wird diese Nationen vor dir vernichten, dass du sie vertreiben kannst. Josua, er zieht vor dir her hinüber, wie der Herr geredet hat. Und der Herr wird an ihnen handeln, wie er an Sihon und an Og, den Königen der Amoriter, und an ihrem Land gehandelt hat, die er vernichtet hat. Also das Land östlich vom Jordan. Und wenn der Herr sie vor euch dahin gibt, dann sollt ihr an ihnen handeln und nach seinem ganzen Gebot, das ich euch geboten habe. Seid stark und mutig. Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor ihnen, denn der Herr, dein Gott, er ist es, der mit dir geht. Er wird dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Was Jesus uns im Neuen Testament sagt, ich bin bei euch alle Tage. Er wird uns nicht verlassen und nicht aufgeben. Und Mose rief Josua und sprach zu ihm vor den Augen von ganz Israel, sei stark und mutig. Denn du wirst mit diesem Volk in das Land kommen, das der Herr ihren Vätern geschworen hat, ihnen zu geben. Und du wirst es ihnen als Erbe austeilen. Der Herr ist es, der vor dir herzieht. Er selbst wird mit dir sein und wird dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Fürchte dich nicht und sei nicht niedergeschlagen. Das ist ein Wort für uns alle. Der Herr ist mit dir, er wird dich nicht aufgeben. Fürchte dich nicht und sei nicht niedergeschlagen. Kapitel 32, das Lied des Mose. Kapitel 33 segnet Mose die einzelnen Stämme. Und in Kapitel 34 stirbt Mose. Mose, das Gesetz, konnte die Israeliten nicht ins verheißene Land führen. Der sie in das verheißene Land geführt hat, war Josua. Der hebräische Name für Jesus. Das Gesetz konnte uns nicht ins verheißene Land bringen, aber Jesus hat es für uns getan, was wir nicht selbst tun konnten. Er hat uns erlöst und in ihm haben wir ein Erbe und haben wir diese ganzen wunderbaren Verheißungen. Lesen wir zum Abschluss in Jeremia im Kapitel 31 von Vers 31 los. Ist leicht zu merken. Jeremia 31, 31. Verheißung des neuen Bundes. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Diesen meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war, spricht der Herr. Der alte Bund war gut, aber das Gesetz war kraftlos. Das hatte keine Energie, konnte nicht zurüsten, um das Gesetz zu halten, um den Bund zu halten. Aber Vers 33, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Innerstes legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder einer seinen Bruder lehren und sagen, er kennt den Herrn. Denn sie alle werden mich erkennen, von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. Das ist der Bund, unter denen wir sind. Lass uns beten.